Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Josephine Schulz an einem Tag, der schon wieder ganz im Zeichen der Corona-Maßnahmen steht. Die Bund-Länder-Schalter hat sich sehr lange hingezogen. Vor knapp einer Stunde kam dann das Ergebnis, das da lautet, der Lockdown geht weiter, mindestens bis zum 14. Februar. Das betrifft auch die Schulen und es wird ein paar zusätzliche Maßnahmen geben, um Ansteckungen zu minimieren. Wir hören mal Angela Merkel.
Wir haben lange gerungen um das, was im Bereich Kinder und Schule notwendig ist. Danach bleiben die Schulen grundsätzlich geschlossen, beziehungsweise die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt.
So Angela Merkel. Wir berichten gleich darüber, was im Detail beschlossen wurde und sprechen mit dem SPD-Politiker Ralf Stegner darüber, wie sinnvoll diese Maßnahmen sind. Außerdem gucken wir in die USA, wo morgen die Amtseinführung von Joe Biden stattfindet und viele sich Sorgen vor erneuter Gewalt machen. Und in Italien hat Premier Conte im Senat die Vertrauensfrage gestellt und bestanden. Auch das ist gleich Thema bei uns. Zuerst gucken wir aber auf die Corona-Maßnahmen. Etwas mehr als 11.000 Neuinfektionen hat das RKI heute gemeldet. Das sieht jetzt erstmal nach einem Abflachen der Kurve aus. Allerdings lässt sich noch nicht genau voraussagen, wie sich die verschiedenen Mutationen des Coronavirus auswirken, die ja möglicherweise wesentlich ansteckender sind. Bei der Bund-Länder-Schalte heute war jedenfalls klar, es ist noch nicht die Zeit für Lockerungen. Im Gegenteil, Kontakte sollen weiter reduziert werden. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio hat das verfolgt. Herr Findhammer, da wurde ja jetzt stundenlang gerungen. Was waren da die großen Knackpunkte?
Ja, Josephine Schulz, tatsächlich war das ein langwieriges und schwieriges Treffen, bei dem es wohl auch laut zuging. Und die wichtigste Botschaft, die haben wir ja schon gehört, der seit Mitte Dezember bestehende Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert, aber auch nicht wesentlich verschärft. Nächtliche Ausgangsbeschränkungen, über die wir ja im Vorfeld auch gesprochen haben, soll es zumindest nicht geben oder eigentlich nur da, wo es regional angemessen ist.
Es ist hart, was wir jetzt den Menschen noch einmal zumuten müssen, aber das Vorsorgeprinzip hat für uns Vorrang und dem müssen wir jetzt auch Rechnung tragen und dem haben wir heute auch Rechnung getragen.
So die Bundeskanzlerin, und verantwortlich für diese lange Dauer war tatsächlich der Streit über den weiteren Umgang mit den Schulen, wo auch wirklich laut gestritten wurde und am Ende auch eine Unterbrechung notwendig wurde, um eine Lösung zu finden. Denn für Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Kanzleramtschef Helge Braun, die verbanden mit offenen Schulen auch ein fortdauerndes Risiko für die schnelle Ausbreitung der Infektion, was ja gerade angesichts der Ungewissheit über die Mutation gefährlich sei. Und erst bei einer Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen sollte es überhaupt wieder einen schrittweisen Einstieg in den regulären Schulbetrieb geben.
Ich bin dankbar auch, dass die Bundeskanzlerin selbst sehr in die Pütt gestiegen ist beim Thema Schule und Kita. Schule und Kita ist der absolut sensibelste Punkt. Warum? Weil wir natürlich dort am stärksten mit die Kollateralherausforderungen spüren.
Aber genau das ging tatsächlich dann einigen Ministerpräsidenten zu weit, die vor den psychosozialen Folgen dieser Schließungen für die Kinder warnten und für die Familien und eine frühere Perspektive für den Bildungsbetrieb verlangt. Manuela Schwesig gehörte dazu oder Malu Dreyer und auch Michael Müller.
Die allermeisten Schulen sind geschlossen. Das ist ganz klar. Anhand der Infektionszahlen in den einzelnen Bundesländern gibt es da auch kaum einen anderen Spielraum. Also insofern gehen alle bisher damit verantwortungsvoll um und werden es auch weiterhin tun.
Aber tatsächlich wollten Angela Merkel und das Kanzleramt die Schulen erst wieder öffnen, wenn diese 50er-Inzidenz erreicht ist, von der wir ja weit entfernt sind. Aber dieser Punkt ist jetzt wieder rausgeflogen und jetzt gilt erstmal der 14. Februar tatsächlich auch bei den Schulen als mögliche Deadline.
Sie haben jetzt über den Streitpunkt Schulen gesprochen. Was wurde denn darüber hinaus noch beschlossen?
Ja, ansonsten gilt die Verlängerungen, die wir alle schon kennen, also Kontaktpersonen, dass es immer nur noch eine geben sollte. Und es kommen im Wesentlichen noch zwei Elemente dazu. Eine Homeoffice-Verordnung, die bis zum 15. März gelten soll. Da soll der Arbeitsminister Hubertus Mohail die morgen schon vorstellen. Also überall da, wo es möglich ist, soll Homeoffice angeordnet werden oder ermöglicht werden von den Arbeitgebern. Und dann werden diese FFP2-Masken oder medizinischen Masken verpflichten tatsächlich, wenn man sich in Geschäften oder im öffentlichen Nahverkehr bewegt. Das sind die wesentlichen Punkte, die zu den Dezemberbeschlüssen heute nochmal neu hinzugekommen sind.
Volker Findhammer hat uns die verlängerten und auch neuen Corona-Maßnahmen zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Und über diese Beschlüsse kann ich jetzt sprechen mit Ralf Stegner, SPD-Fraktionschef in Schleswig-Holstein. Guten Abend, Herr Stegner.
Schönen guten Abend.
Herr Stegner, ist das die richtige Antwort auf die aktuelle Pandemielage? Also hätten Sie das genauso entschieden?
Naja, also insgesamt ist es natürlich richtig, dass wir vorsichtig bleiben und dass der Gesundheitsschutz Vorrang haben muss. Die Zahlen gehen zwar zurück, aber die Gefahr, die in dem mutierten Virus besteht, dass das Infektionsgeschehen sich eben dynamisch entwickelt und wir zu Verhältnissen kommen wie in Großbritannien und den Wettlauf dann verlieren, bis die Impfungen in der Breite wirken. Die Gefahr ist groß und deswegen musste, glaube ich, der Lockdown verlängert werden und auch die Maßnahmen nachgeschärft werden. Trotzdem glaube ich, dass es nötig wäre, eine Strategie zu entwickeln, die der Bevölkerung schlüssig darlegt und begründet, welche Maßnahmen notwendig sind und bei welcher Inzidenz was geschieht. Denn die Zustimmung nimmt allmählich ab. Wenn man den Eindruck hat, dass einfach nur ein Lockdown nach dem anderen folgt, dazu auch teilweise schrille Maßnahmen diskutiert werden, also sowas wie zum Beispiel mit den Ausgangssperren, das ist glücklicherweise nicht beschlossen worden. Das ist aber auch politische Kraftmeierei. Das bringt überhaupt gar nichts. Andere Dinge wie die verbesserten Masken bringt schon was, schützt vor Ansteckungsgefahren. Die müssen dann allerdings auch zur Verfügung stehen, die FFP2-Masken, auch denen, die nicht so viel Geld haben, sie sich zu kaufen.
Sie sagen, Sie sehen da jetzt keine langfristige Strategie. Wie müsste die denn aussehen, Ihrer Meinung nach? Also wie würden Sie den Bürgern Planungssicherheit geben?
Also wir glauben, dass eine Corona-Inzidenzampel das Richtige wäre, dass man sagt, bei einer bestimmten Inzidenz, also ein bundeseinheitlicher Maßstab, aber bei einer bestimmten Inzidenz, sagen wir mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 pro Woche passiert Folgendes. Und so, dass man weiß, woran man ist. Dieses beständige Verlängern und schlimmer noch, manchmal ist es ja so, die Ministerpräsidentenkonferenz und die Bundeskanzlerin verabreden was. Das soll für 4 Wochen gelten und schon 2 Tage danach kommt der nächste und fordert eine Verlängerung oder Verschärfung. Das wirkt dann so, als ob die Maßnahmen entschieden würden, unabhängig vom Infektionsgeschehen. Und sowas ist dann Wasser auf die Mühlen von rechtsradikalen Corona-Leugnern und Demokratiefeinden. Das kann man nicht wollen. Politik muss in der Demokratie immer schlüssig begründen, was sie tut. Und die Freiheitsrechte, die wir haben in unserer Verfassung, die werden vom Staat ja nicht gewährt, sondern die sind da. Und wenn man sie entzieht, muss man das immer begründen. Deswegen, glaube ich, ist die Begründungspflicht ein Stückchen strenger geworden. Ich freue mich darüber, dass das mit den Masken entschieden worden ist. Ich glaube, es ist wichtig, das Thema Homeoffice noch stärker zu verankern, denn schauen Sie, viele Einschränkungen der persönlichen Freiheit gehen immer noch damit einher, dass in manchen Betrieben Business as usual herrscht. Wir haben weniger Homeoffice als im Frühjahr letzten Jahres. Das muss jetzt durchgesetzt werden, dass das stärker passiert. Und natürlich darf es am Ende auch nicht so sein, dass die Familien diejenigen sind, die die Zeche für all das zahlen müssen. Denn Schule und Kita sind natürlich in der Tat der Bereich, der am sensibelsten ist, weil die Familien die ganze Last zu tragen haben. Homeoffice, Homeschooling, Homecare, das ist ja kein Idyll, sondern das ist eine harte Belastung gerade für die Familie.
Gucken wir vielleicht nochmal konkret auf die Maßnahmen, also zum Beispiel auf die Maskenregelung. Ich habe jetzt selber vorhin mal geguckt, wenn man sich solche FFP2-Masken bestellen wollen würde im Internet, dann heißt es da überall Lieferzeitraum ungefähr Mitte, Ende Februar. Für viele Menschen sind die auch nicht besonders erschwinglich, also zum Beispiel für Hartz-IV-Bezieherinnen. Hat man da vielleicht schon wieder die sozialen Folgen und die praktische Umsetzbarkeit nicht mitgedacht?
Also ich glaube, ein Land wie die Bundesrepublik, das Milliarden ausgibt, um Unternehmen zu retten, das insgesamt mehr investiert als ganz Europa zusammen in der Krise, das muss auch in der Lage sein, diese Masken zu beschaffen und zu verteilen. Das ist übrigens wohl unterschiedlichen Regionen in Deutschland, wie man dazu kommt. In manchen Bereichen ist das Angebot gut, in anderen weniger. Fakt ist, die müssen schnell zur Verfügung gestellt werden. Das ist auch möglich. Und sie müssen denjenigen, die nicht zu den Gutverdienern gehören, auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das geht schnell und das muss möglich sein. Und das schützt eben zusammen mit den Distanzregeln, die wir haben, vor Ansteckung. Trotzdem muss ich sagen, im ÖPNV und in den Betrieben ist es schon auch notwendig, dass das mit den Kontaktbeschränkungen eben auch gilt und nicht nur im privaten Bereich. Und deswegen sage ich nochmals, sind die Homeoffice-Regelungen ganz besonders wichtig, dass überall da, wo es möglich ist, auch tatsächlich mobile Arbeitsplätze zulässig sind.
Genau, gucken wir nochmal auf die Homeoffice-Regelung. Da soll es jetzt eine neue Verordnung geben. Die Betriebe sollen Homeoffice anbieten. Das klingt ja trotzdem ein bisschen schwammig. Also das kann und wird doch am Ende niemand kontrollieren, oder?
Doch, ich glaube, das muss man schon kontrollieren über den Arbeitsschutz. Aber insgesamt ist es natürlich, und im Übrigen müssen die öffentlichen Arbeitgeber damit gutem Beispiel vorangehen, wenn sie das von den Betrieben fordern. Aber es ist in unserem eigenen Interesse und es ist auch solidarisch gegenüber den Betrieben, die ganz dicht machen müssen. Da gibt es ja viele, die schließen müssen, viele, die um ihre Existenz kämpfen. Das ist auch eine Frage von Solidarität. Trotzdem will ich nochmal sagen, nicht alles, worüber wir hier reden, kann über Kontrollen gelöst werden, sondern wir brauchen die Zustimmung der Bevölkerung, die das vernünftig finden, wenn wir da durchkommen wollen. Und deswegen sage ich nochmal, ist es so wichtig, Politik vernünftig zu begründen. Auch die vielen Expertengespräche hinter verschlossenen Türen, wo es dann heißt, es gibt Geheimwissen und sowas und Gerüchte blühen, das taugt alles nicht. Wir brauchen eine öffentliche Debatte, insbesondere in den Parlamenten, die erklärt, warum wir was tun und eine Perspektive den Menschen gibt, dass wir nicht einen Lockdown nach dem anderen machen. Die Vorstellung, wir hätten hier noch eine Verlängerung des Lockdowns bis Ostern mit all den sozialen, ökonomischen und politischen Folgen, die wäre keine gute. Und deswegen, glaube ich, müssen wir eine Strategie haben, dass wir da wieder rauskommen mit Maßnahmen, die effektiv, die transparent und die nachvollziehbar sind. Hm.
Apropos jetzt ein Lockdown nach dem anderen. Es gab ja auch die Idee oder Forderung Zero Covid, also nach einem richtigen Lockdown, einmal komplett alles zu und dadurch dann die Infektionen auf Null bringen. Für sowas hat man sich jetzt nicht entschieden. Heißt das, alle Bürger müssen jetzt vielleicht noch Wochen, Monate so eingeschränkt weiterleben? Hauptsache, Autos werden weiter produziert.
Nein, das hoffe ich nicht, dass das so ist. Aber wir sind natürlich auch kein Versuchslabor. Und ein Land mit 2,5 Millionen Menschen mal so eben runter auf Null zu fahren. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Freiheiten, die wir einschränken, sowas hatten wir in 70 Jahren nicht. Ich glaube allerdings, es gibt ja auch Hoffnung, die in Rekordzeit entwickelten Impfstoffe. Und ich glaube allerdings, es muss deutlich mehr Druck gemacht werden, dass die Impfungen beschleunigt werden, dass die Produktionsmengen vergrößert werden, dass vielleicht auch die anderen Impfstoffe, die noch da sind, jetzt zugelassen werden. Insbesondere zum Beispiel die, die über die Arztpraxen geimpft werden können. AstraZeneca ist ja wohl so, wird in Großbritannien schon verimpft. Das muss vorangehen, denn das ist natürlich die große Hoffnung. Wir müssen uns auch dafür werben, dass man das tut, wenn man sich impfen lässt. Ich glaube, damit lässt sich am Ende der Virus besiegen. Und bis dahin ist Rücksicht, Umsicht, Vorsicht notwendig. Und dafür müssen wir werben. Und das können wir aber auch. Die meisten Menschen verhalten sich ja vernünftig. Das muss man ja auch sagen.
Hm. Ich würde gerne noch mal ganz kurz mit Ihnen zum Schluss auf das Thema Schulen gucken. Das war ja wohl wieder ein sehr strittiges Thema, ob man die zulässt oder ob das Recht auf Bildung da schwerer wiegt. Jetzt sollen die Schulen auch bis Mitte Februar zubleiben. Finden Sie das zumutbar für Kinder und Eltern?
Ich sagte, das ist ja schon extrem schwer für viele Familien. Und das erhöht natürlich die Benachteiligung, die Kinder aus schwieriger sozialer Herkunft ohnehin haben. Deswegen müssen wir darauf gucken, dass das nicht am Ende große Opfer fordert und dass am Ende nicht viele auf der Strecke dabei bleiben. Da muss man sich schon drum kümmern, dass jetzt im Augenblick das nochmal verlängert worden ist. Insgesamt bei den Zahlen, von denen wir sprechen und bei den Befürchtungen mit der ansteckenden Mutation möglicherweise notwendig. Aber wir brauchen begleitende Hilfen für die Familien. Wir brauchen vernünftige Notbetreuungsmaßnahmen. Wir müssen so schnell wie möglich und als allererstes die Kitas und die Schulen wieder in Gang kriegen. Das ist wichtiger als anderes. Und insofern zu Ihrer Frage von eben, das hat auch Priorität gegenüber der Wirtschaft.
Also Sie werden sich jetzt nicht in Schleswig-Holstein dafür einsetzen, die Schulen früher als jetzt verabredet Mitte Februar wieder zu öffnen?
Nein, ich glaube, wir werden das akzeptieren, was insgesamt vereinbart worden ist. Aber unsere Forderung ist zum einen, dass die Notfallbetreuung gewährleistet wird. Jeder, der das braucht, muss das auch kriegen. Da will ich keine Bürokratie haben, dass Familien begründen müssen, dass sie in systemrelevanten Berufen arbeiten und sowas. Das finde ich nicht schön. Und ihre liebe Not haben, die Betreuung zu organisieren. Das muss großzügiger gehen. Familienhilfen, finde ich, sind wirklich noch ausbaufähig und das werden wir auch einfordern. Und dann muss es zusätzliche Anstrengungen geben, wenn das vorbei ist, zu helfen, dass die Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern überwunden wird, die eben keinen privilegierten Bildungshintergrund haben und wo eine Förderung und Unterstützung notwendig ist.
Soweit die Einschätzung von Ralf Stegner, Fraktionschef der SPD in Schleswig-Holstein. Besten Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Sehr gerne.
Und wir wechseln das Thema. Die Pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland bringen soll, ist fast fertig. Es fehlt nur noch ein ganz kurzes Stück. Aber ob die Pipeline in Betrieb gehen soll, darüber gibt es seit Jahren Streit. Die meisten anderen europäischen Staaten haben ein großes Problem mit dem Projekt. Auch Teile der deutschen Politik sind da dagegen. Und vor allem die USA wollen die Pipeline unbedingt verhindern. Jetzt ganz kurz vor Ende der Amtszeit von Donald Trump haben die USA tatsächlich erste Sanktionen gegen das Projekt verhängt. Kai Küstner mit den Reaktionen aus Deutschland.
Auch die letzten Stunden seiner Amtszeit nutzt US-Präsident Trump noch, um gegen die ungeliebte deutsch-russische Pipeline vorzugehen. Doch dass der Druck auf die Röhre mit dem Demokraten Joe Biden im Weißen Haus nachlassen wird, ist nicht zu erwarten. Welche Auswirkungen auf den Weiterbau die aktuellen Sanktionen haben könnten, dazu will sich die Nord Stream 2 Betreiberfirma zwar nicht äußern, bekräftigt aber schriftlich:
Nord Stream 2 und die Unternehmen, die unser Projekt unterstützen, setzen sich nach wie vor für seine Fertigstellung ein.
Genau diese Fertigstellung hielten die Grünen im Bundestag hingegen für einen Fehler. Für einen sofortigen Baustopp fallen der europapolitischen Sprecherin Franziska Brandner im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio gleich eine ganze Reihe von Gründen ein.
Der Stopp der Pipeline Nord Stream 2 ist geboten aus ökologischen Gründen, aus Gründen der europäischen Partnerschaft mit den skandinavischen, baltischen und osteuropäischen Ländern, die uns seit Jahren darum bitten, dieses Projekt aufzugeben. Es ist auch geboten als Reaktion auf den Umgang Putins mit seinen Gegnern wie Nawalny.
Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny, Opfer eines Giftanschlags in Russland, war Sonntag aus Berlin nach Moskau zurückgekehrt und bereits bei der Passkontrolle festgenommen worden. Als für sie feststand, dass Nawalny mit einem Nervenkampfstoff angegriffen wurde, ließ die Bundesregierung das Schicksal der Pipeline eine Zeit lang in der Schwebe, ließ dann jedoch schnell durchblicken, dass ein Baustopp als Sanktionsmaßnahme für sie nicht in Frage kommt. Dass sich an dieser Haltung etwas ändert, ist nicht zu erwarten.
Die Position der Bundesregierung zum Projekt Nord Stream 2, das ja ein Projekt der Wirtschaft ist, ist hier oft genug dargelegt worden und sie hat sich nicht geändert.
Stellte erst gestern Regierungssprecher Steffen Seibert abermals klar. Dass es bei Nord Stream 2 um die Wirtschaft gehe, nicht um Politik oder um Geopolitik gar, sagt Kanzlerin Merkel seit Jahren. In den USA, in Osteuropa, in der Ukraine, auch bei der EU-Kommission sieht man das anders. Deutschland mache sich mit der Gaspipeline zu sehr von Moskau abhängig, so die Kritik. Und so fordert auch die Grünen-Politikerin Brandner gerade angesichts des angestrebten Neustarts der deutsch-amerikanischen Freundschaft mit Joe Biden im Weißen Haus.
Es ist eben auch geboten, wenn wir die neuen transatlantischen Beziehungen auf gute Füße stellen wollen, dass wir dann jetzt endlich doch einmal einsehen, dass es Zeit ist für einen Stopp.
Auch die US-Demokraten und Biden selbst sind keine Freunde der Leitung, das ist kein Geheimnis. Zu den aktuellen US-Sanktionen erklärte das Bundeswirtschaftsministerium auf Nachfrage, man nehme die Ankündigungen mit Bedauern zur Kenntnis. Wesentlich deutlicher wird der linken Politiker Klaus Ernst, der zwar nicht glaubt, dass Sanktionen gegen das russische Verlegeschiff Fortuna das Projekt wirklich gefährden können, aber im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio auch sagt, Deutschland dürfe sich von den USA nicht erpressen lassen.
Wir sind ein souveräner Staat, auch Europa. Europa ist souverän und wir können selbst und wollen selbst entscheiden, wie wir unsere Energieversorgung gestalten. Mir kommt es vor wie Schutzgelderpressung, was die USA hier machen.
So Klaus Ernst, der als Gegenreaktion Strafzölle auf US-Erdgas fordert. Zur Fertigstellung der deutsch-russischen Pipeline in der Ostsee fehlen noch knapp 150 Kilometer. 120 davon in dänischen Gewässern, 28 Kilometer in deutschen. Wann die Leitung in Betrieb genommen wird und ob überhaupt, das hängt auch entscheidend davon ab, wie groß der Druck der beiden Regierungen auf die Rohrleitung ausfallen wird.
Und auch das Europäische Parlament hat sich heute mit Nord Stream 2 beschäftigt, aber nicht nur, sondern auch mit weiteren Fragen, die das Verhältnis zu Russland betreffen. Die Verhaftung des Oppositionspolitikers Nawalny war ein wichtiges Thema. Der war ja am Wochenende zurück nach Russland geflogen und dort direkt verhaftet worden. Das Europaparlament fordert deshalb jetzt neue Sanktionen gegen Russland. Bettina Klein über die Debatte in Brüssel.
Alexei Nawalnys Festnahme wurde von den allermeisten Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament verurteilt. David McAllister, Vorsitzender vom Auswärtigen Ausschuss, sprach in der Debatte für viele. Er sei sehr besorgt und verurteile die Festnahme von Nawalny wie die von Dutzenden Unterstützern und Journalisten im ganzen Land.
I am very concerned and strongly condemn the arrest of Mr. Alexei Nawalny upon his return to Russia, just as I am very concerned and condemn the detention of several dozen of his supporters and journalists across the country.
Wir müssen die Beziehungen zu Russland überdenken und sollten jetzt den neuen Menschenrechtsmechanismus der EU anwenden, so McAllister. Ähnlich auch sein Fraktionskollege Michael Gahler, der die Festsetzung Nawalnys für ein Zeichen der Ratlosigkeit des Regimes hält.
Putin weiß nicht, wie er mit Nawalny umgehen soll, außer dass er ihn verhaftet. Denn mit Argumenten kann er ihn nicht zum Schweigen bringen. Im Gegenteil.
Perfide, wenn ein Staat, der einem Regimekritiker nach dem Leben trachtet, ihn dann für die Nichteinhaltung von Bewährungsauflagen festnimmt, weil er sich von einem Anschlag erholt, der von eben jenem Staat ausgegangen ist, so der EVP-Abgeordnete.
Ich denke, wir sollten als Reaktion darauf nicht nur unsere Empörung zum Ausdruck bringen, sondern das Instrument, was wir uns neu geschaffen haben, unser globales Menschenrechts-Sanktionierungsregime, zum Einsatz bringen, den europäischen Magnitsky Act. Wir sollten zum Beispiel die Richter, die sich für solche politischen Urteile hergeben, automatisch auf so eine Liste setzen. Da gibt es ein Gericht, was ihn jetzt zu 30 Tagen verurteilt hat. Diese Richter gehören da drauf und die Staatsanwälte, die das verlangt haben.
Auch das Umfeld von Putin, die Oligarchen, sollten Ziel von Sanktionen werden, so Gahler, zum Beispiel mit Hilfe der Geldwäschegesetze. Ähnlich hatte es Nawalny selbst Ende November vor dem Europäischen Parlament verlangt. Es sind nicht nur die Medien oder Nawalny selbst, die den Kreml, die russische Führung und ihre Geheimdienste für den Anschlag auf den Regimekritiker mit einem chemischen Kampfstoff verantwortlich machen. Nach Beweisen aus mehreren Ländern hatte die Europäische Union bereits im Oktober gegen 6 hohe Regierungsmitarbeiter in Russland Sanktionen verhängt, die an der Tat beteiligt waren oder sie ermöglicht haben. Und auch das Projekt Nord Stream 2 steht erneut im Fokus der Abgeordneten. Der deutsche Grünen-Parlamentarier Sergej Lagodinsky erinnerte an die Verantwortung seiner Regierung in Deutschland und die der Regierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und rief die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig beim Namen, die ein Projekt verteidige, das die Demokratie und die Solidarität mit der Zivilgesellschaft in Russland, der Ukraine und Polen untergrabe.
Manuela Schwesig, you have to think about your shameful decisions. Let's stop Nord Stream 2.
Thank you.
Schwesig müsse ihre schändliche Entscheidung überdenken. Lasst uns Nord Stream 2 stoppen, so Lagodinsky. Ähnlich die Sozialdemokratin Kati Piri. Die EU muss den Kreml zur Verantwortung ziehen, sagte die niederländische Abgeordnete, und zwar nicht mit schwachen Sanktionen wie die gegen 6 Regierungsmitarbeiter.
Anyone who still believes that we should continue with Nord Stream 2 is blind for what kind of regime we are dealing with in Moskau.
Wer immer noch glaube, man sollte mit Nord Stream 2 weitermachen, sei blind dafür, mit was für einem Regime man es in Moskau zu tun habe. Der hohe Beauftragte Josep Borrell wies im Namen der EU-Kommission darauf hin, dass das Projekt nicht der Energievielfalt in Europa diene, man es aber auch nicht stoppen könne, wenn Deutschland es fortsetzen will. Allerdings erinnerte Borrell noch einmal daran, dass Nord Stream 2 inzwischen den Regularien der EU unterliegt. Erst wenn diese eingehalten werden, kann die Betriebsgenehmigung erteilt werden. Über eine Resolution zur Freilassung von Alexei Nawalny stimmt das Europäische Parlament am Donnerstag ab. Über mögliche weitere Sanktionen werden die Außenminister vermutlich bei ihrem nächsten Treffen am kommenden Montag beraten.
Informationen von Bettina Klein. Und wir kommen nochmal auf Nawalny zurück. Der hatte ja zusammen mit Verbündeten eigene Recherchen zu dem Giftanschlag auf ihn gemacht. Welche neuen Erkenntnisse dabei jetzt herausgekommen sind, das berichtet unser Russland-Korrespondent Tilko Gries.
Alexej Nawalny hat offenbar die Tage nach seiner Rückkehr nach Russland genau geplant. Er wusste wohl, dass er in Arrest genommen wird. Und um selbst aus der Zelle heraus in der Öffentlichkeit präsent zu bleiben, haben er und sein Team auch während des Aufenthaltes in Deutschland weiter an einer Recherche gearbeitet. Das Video dazu ist am Nachmittag auf YouTube gepostet worden. Es erreichte schon mehrere hunderttausend Aufrufe. Mit einer Einblendung wird daran erinnert, dass Nawalny den russischen Präsidenten direkt für seine Vergiftung verantwortlich macht. Und dann kommt ins Bild Dresden. Radeberger Straße. Ich bin in Dresden und in diesem unscheinbaren Plattenbau wurden die ersten korrupten Schemata von denen entworfen, die später den größten Raub in der Geschichte Russlands organisieren würden. Sie klauen einfach den ganzen nationalen Reichtum. Ihr Anführer, der 33-jährige Wladimir Putin, der künftig reichste Mann der Welt, hat hier gewohnt. Knapp 2 Stunden lang rollt der Film den Karrierebeginn Putins als KGB-Offizier in der DDR in Dresden auf. Es folgen die Stationen in St. Petersburg und dann in Moskau. Erzählt wird, wie Putin systematisch sich selbst und einen erwählten Kreis von Freunden bereichert haben soll. Die Recherchen führen bis zu einer der Residenzen Putins, die im Süden Russlands an der malerischen Schwarzmeer-Steilküste liegt. Das Anwesen, 39 Mal so groß wie Monaco, ähnele einem Staat im Staat. Hunderte Beschäftigte, gigantische Ausmaße, Luxus vom Feinsten, bezahlt von Geldern, die eigentlich in die Staatskasse gehören. Nawalny setzt darauf, dass Russen die Bilder sehen und mit ihrem eigenen, mit ihrem im Durchschnitt viel bescheideneren Leben vergleichen und ihre Schlüsse daraus ziehen. Putin, klagt der Oppositionelle an, tue alles, damit ihm die Macht nicht aus den Händen gleite. Jeden Tag gibt es neue Gesetze, die die Kritik an der Staatsmacht verbieten. Alle, die unzufrieden sind, werden zu ausländischen Agenten erklärt. Es ist sogar schon verboten, bei Wahlen für Kandidaten zu werben, die einem gefallen und die Kreml-Partei einiges Russland zu kritisieren. Putin und seine Gruppe von Dieben wollen die lebenslange und unkontrollierte Macht. Der Kreml reagierte bereits auf das Video und erklärte, es handele sich um eine abgenudelte alte Platte. Putin besitze keine Residenz. Nawalny spricht allerdings von einem Scheinverkauf über Mittelsmänner. Der Besitz gehöre letztlich doch dem Präsidenten. Nawalny setzt sich inzwischen direkt mit Putin auseinander und verschärft die Tonlage drastisch. So behauptet er, das In-Arrest-Nehmen und das noch anstehende Gerichtsverfahren habe der Präsident angeordnet, weil er ihn, den Oppositionellen, fürchte. Das wies Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zurück. Verschiedene Behauptungen, dass irgendjemand irgendjemanden fürchten würde, sind absoluter Blödsinn. Und Peskow stellte eine Reaktion auf mögliche Demonstrationen am Samstag in Aussicht. Wenn jemand irgendwo die öffentliche Ordnung stört, dann wird die Polizei entsprechende Schritte unternehmen, um sie wiederherzustellen. Der Vorsitzende des russischen Parlaments, Vjatcheslav Volodin, sagte im Plenum, westliche Geheimdienste und die Vereinigten Staaten nutzten Nawalny als Instrument der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands aus. Es gelte, das Land davor zu schützen.
Der Bericht von Teko Gries aus Moskau. Und damit kommen wir um 23.37 Uhr zu weiteren wichtigen Themen des Tages. Ein Istanbuler Gericht hat den türkischen Journalisten Can Dündar zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. Er selbst lebt mittlerweile in Deutschland im Exil und hat an dem Prozess nicht teilgenommen. Christian Buttgereit.
Der Spionagevorwurf bezieht sich auf einen Artikel, den Dündar in seiner Zeit als Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet veröffentlicht hatte. Darin wurde über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an islamistische Rebellen in Syrien berichtet. Mit der Verurteilung wegen Terrorunterstützung beschuldigt das Gericht Dündar, mit der Gülen-Bewegung kooperiert zu haben, die für den gescheiterten Militärputsch 2016 verantwortlich gemacht wird. Dündar selbst lebt seit gut 4 Jahren im Exil in Deutschland. Auch seine Anwälte blieben der Urteilsverkündung fern. Sie wollten damit nach eigenen Worten nicht Teil einer Praxis sein, die einem zuvor festgelegten politischen Urteil Legitimität verleihe. Der heutige Staatspräsident Erdogan hatte Dündar vor Jahren persönlich gedroht, der Journalist werde für seine Veröffentlichungen einen hohen Preis zahlen.
Experten der WHO kritisieren in einem Bericht, dass China zu Beginn des Corona-Ausbruchs in Wuhan zu langsam reagiert habe. Steffen Wurzel.
Wirklich etwas sagen zur Kritik der WHO-Experten wollte die Sprecherin der chinesischen Staatsführung heute nicht. Hua Chunying antwortete ausweichend, nicht nur China, sondern alle Staaten der Welt müssten besser werden bei der Reaktion auf Pandemien, sagte die Regierungssprecherin in Beijing. Eine von der Weltgesundheitsorganisation WHO eingesetzte unabhängige Expertenkommission hatte Chinas Vorgehen zu Beginn der Covid-Pandemie gestern deutlich kritisiert. Die Staats- und Parteiführung sei nach Ausbruch der Corona-Krise in Wuhan vor einem Jahr zu langsam gewesen. Etwas verklausuliert heißt es in dem in Genf vorgestellten Bericht, dass es in China Potenzial gegeben habe, schneller auf frühe Anzeichen des Krankheitsausbruchs zu reagieren. Die Behörden in Wuhan und die auf der nationalen Ebene hätten schneller sein können. Chinas Staats- und Parteiführung hingegen behauptet immer wieder, bei der Bekämpfung der Corona-Krise grundsätzlich alles richtig gemacht zu haben. Das steht in krassem Widerspruch zu dem, was Expertinnen und Experten weltweit seit Monaten kritisieren. Chinas Behörden hatten in den entscheidenden ersten Tagen und Wochen der Krise systematisch Hinweisgeber zum Schweigen gebracht. Die Öffentlichkeit wurde zu spät oder gar nicht über die Gefahren des Virus informiert und mehrere Journalisten und Blogger, die in den ersten Wochen aus Wuhan berichtet hatten, sitzen im Gefängnis oder sind verschwunden.
Das Weltwirtschaftsforum warnt in seinem neuen Weltrisikobericht, dass die wirtschaftlichen Folgen von Corona zu einem großen Anstieg von Armut und Ungleichheit führen werden. Dietrich Kallmeurer.
Die Coronavirus-Pandemie habe deutlich gemacht, wie es sich auswirkt, wenn man sich nicht ausreichend auf Risiken vorbereitet. Darauf verwiesen die Vertreter des Weltwirtschaftsforums bei der Vorstellung des Weltrisikoberichts. Covid-19 habe nicht nur Millionen von Menschenleben gefordert, sondern auch gesundheitliche, wirtschaftliche und digitale Unterschiede verstärkt. In dem Weltrisikobericht, der sich auf eine Umfrage unter 650 Topmanagern und Experten stützt, werden die größten Gefahren aufgelistet. Dabei werden kurz-, mittel- und langfristige Risiken unterschieden. Als kurzfristige Schlüsselrisiken sieht man demnach neben Infektionskrankheiten, Existenzkrisen und auch Extremwetterereignisse. Zu den Sorgen in einem Zeithorizont von bis zu 5 Jahren gehören laut dem Report die Angst vor geplatzten Vermögensblasen und ein Zusammenbruch der IT-Infrastruktur. Langfristig, also bis zu 10 Jahren, ist die Furcht groß vor Massenvernichtungswaffen, dem Zusammenbruch von Staaten und dem Verlust biologischer Vielfalt. Das Weltwirtschaftsforum ruft Regierungen, Unternehmen und Gesellschaften zur Zusammenarbeit auf, um gemeinsam auf die Risiken zu reagieren und widerstandsfähige Systeme zu gestalten.
In Frankreich hat der Gerichtsprozess gegen den ehemaligen Premier Edouard Balladur begonnen. Dabei geht es um den Vorwurf, dass aus Rüstungsgeschäften Schwarzgeld in Balladurs Präsidentschaftswahlkampf geflossen sein soll. Christiane Kess berichtet.
Von 1993 bis 1995 war der heute 91-jährige Balladur Premierminister. Dann wollte er Präsident werden. Die Justiz wirft ihm die illegale Finanzierung seiner Kampagne zur Präsidentschaftswahl vor. 1994 schloss die Regierung Balladurs Rüstungsverträge mit Pakistan und Saudi-Arabien. Dafür wurden Millionen an Mittelsmänner gezahlt, die durch ihre Kontakte in den Ländern die entscheidenden Stellen von dem Geschäft überzeugten. Laut dem Gericht wurde ein Teil dieses damals noch legalen Schmiergeldes in Balladurs Kampagne für die Präsidentschaftswahl abgezweigt. Neben dem Ex-Premier steht auch sein damaliger Verteidigungsminister François Léotard mit 78 Jahren vor Gericht. Beide müssen sich wegen Beihilfe bei der Unterschlagung von Gesellschaftsvermögen verantworten, Balladur außerdem wegen Hehlerei. Das Verfahren findet vor dem Gerichtshof der Republik statt. Nur dort wird über Verfehlungen französischer Minister während ihrer Amtszeit geurteilt. Die beiden Politiker streiten ab, von der Wahlkampffinanzierung durch die Rüstungsgeschäfte etwas gewusst zu haben. Balladur drohen bis zu 5 Jahren Gefängnis. Das Verfahren ist Teil der sogenannten Karachi-Affäre. In der pakistanischen Stadt kamen 2002 bei einem Attentat 11 französische Angestellte ums Leben. Sie hatten eine Baustelle für ein französisches U-Boot, das an Pakistan verkauft wurde, besichtigt. Nachdem die Ermittler zunächst ein islamistisches Motiv vermuteten, wird mittlerweile angenommen, der Angriff war ein Racheakt. Der Grund, der Stopp der Gelder, die die Regierung Balladur zugesagt hatte. Der damalige Präsident Jacques Chirac, dem Balladur bei der Wahl 1995 unterlegen war, hatte die Provisionen für die Waffengeschäfte eingestellt.
Informationen von Christiane Kess. Und wie immer schauen wir noch auf den Tag an der Börse, diesmal mit Bianca von der Au.
Ungeachtet der Aussicht auf neue Verschärfungen im Kampf gegen Corona ist der DAX zunächst mit Schwung in den Handelstag gestartet, peilte zwischenzeitlich sogar die 14.000-Punkte-Marke an, um dann zum Schluss alle Gewinne wieder abzugeben. Mit einem leichten Minus geht der deutsche Leitindex aus dem Handel bei 13.815 Punkten. Auch wenn Analysten und Volkswirte laut ZEW-Konjunkturbarometer mit einem Wirtschaftsaufschwung rechnen, so ist die derzeitige Lage eine Verlängerung des Lockdowns. Viele Branchen leiden seit Beginn der Pandemie unter dem damit verbundenen Rückgang der Nachfrage. Etwa die Autoindustrie. Die europäischen Autohersteller haben im vergangenen Jahr wegen der Corona-Beschränkungen fast ein Viertel weniger Autos verkauft als im Vorjahr. Das teilte der Europäische Herstellerverband ACEA mit. Die Spitze der DAX-Verlierer führte heute aber die Deutsche Bank an, mit einem Minus von 4%. Überraschend schwache Anleihengeschäfte der beiden US-Großbanken Goldman Sachs und Bank of America im 4. Quartal zogen die Papiere der Deutschen Bank ins Minus. Während die Anleger an den US-Börsen insgesamt positiv gestimmt sind, einen Tag vor Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Joe Biden.
Bianca von der Au über das Geschehen an den Märkten. Wir haben es gerade schon gehört. Morgen wird Joe Biden ins Amt des Präsidenten eingeführt. Donald Trump zieht dann aus dem Weißen Haus. Und normalerweise ist diese Amtsübergabe eine ziemlich pompöse, feierliche Angelegenheit. Aber diesmal wird wohl alles anders aus verschiedenen Gründen. Einmal natürlich wegen Corona, Händeschütteln, Umarmen, große Party, das geht alles nicht in diesen Zeiten. Aber nach dem Sturm auf das Kapitol ist auch die Sicherheitslage ein großes Thema. Doris Simon ist unsere Korrespondentin vor Ort. Frau Simon, wie laufen die Vorbereitungen für die Übergabe der Amtsgeschäfte?
Ja, auf Hochtouren würde ich sagen, und heute sowohl sachlich in der Sache, aber auch sehr emotional in der Sache gab es heute Anhörungen für alle wichtigen Ressorts, Ministerkandidaten der neuen Regierung, Finanzen, Außen, Geheimdienste, Heimatschutz und Verteidigung, teilweise ein sehr freundliches Klima, wo die Republikaner betonten, dass sie zur Zusammenarbeit gewillt sind, zum Teil aber eben auch nicht. So wurde zum Beispiel abgelehnt von einem Ausschussmitglied, dass der Heimatschutzminister, den man in diesen Zeiten ja dringend gerne schnell im Amt hätte, dass da nicht der schnelle Weg gewählt wird, um ihn zu bestätigen. Parallel dazu hat Joe Biden Abschied genommen von Wilmington, seiner Heimatstadt. Sehr emotional. Es gab Bilder, wo ihm die Tränen über die Wangen liefen. Er ist dann nicht mit dem Zug, wie er es vorhatte, Sie sagten es, nach Washington gefahren, wie er es viele Jahrzehnte als Senator immer getan hat, sondern ist geflogen und dann im Konvoi in die Stadt gebracht worden und hat hier soeben gemeinsam mit der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris und den Ehepartnern teilgenommen an einer feierlichen Zeremonie zum Gedenken an die 400.000 Opfer, die Corona-Pandemie inzwischen hier in den USA gefordert hat. Er hat nur wenige Worte gesagt, unter anderem: zur Heilung müssen wir uns erinnern, eben an diese 400.000 Toten. Ein starker Kontrast zu dem, wie Donald Trump damit umgegangen ist. Es gab dann noch zwei Gospel-Lieder, die gesungen wurden. Und überall in den USA, an Hunderten von Wahrzeichen, wie etwa dem Empire State Building, leuchtete es zur selben Stunde zur Erinnerung an eben die Covid-Toten.
Wenn wir auf den Tag morgen gucken, nach dem, was am Kapitol passiert ist, der Sturm auf das Kapitol, gibt es jetzt sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen. Wie ist die Sicherheitslage? Also muss man erneut Gewalt befürchten?
Die Behörden gehen einfach davon aus, dass sie für alles gerüstet sein müssen. Hier gibt es keine Entwarnung, auch wenn morgen bis zu 25.000 Nationalgardisten die Amtseinführung schützen sollen und viele tausend mehr Sicherheitskräfte, unter anderem von Secret Service, Polizeien aus dem ganzen Land und hier der Washingtoner Polizei. Es ist berichtet worden, unter anderem von CNN und der New York Times, dass nach Überprüfungen der Nationalgardisten, die aus dem ganzen Land hier nach Washington zusammengeholt worden sind, einige Angehörige ausgeschlossen worden sind. Auf Nachfrage wurde zwar nicht gesagt, warum, aber wie gesagt, es gab Sicherheitsüberprüfungen und man weiß ja auch, am 6. Januar waren auch Soldaten, Polizisten und Veteranen bei dem Mob dabei, der das Kapitol gestürmt hat, sodass also das Auge sich auch zunehmend auf solche Bereiche, wo man eigentlich davon ausgeht, dass die schon gescreent sein müssten, richtet.
Gucken wir noch kurz auf den scheidenden Präsidenten. Trump ist jetzt quasi noch ein paar Stunden im Amt. Was kann oder was wird er in dieser Zeit möglicherweise noch tun?
Ja, auch heute hat er den Tag, ich sag mal, eingebunkert verbracht, wie mehr oder weniger seit 2,5 Monaten im Weißen Haus, hat aber ein Abschiedsvideo aufgenommen. Das wurde übrigens nur auf dem sehr rechten Kanal Newsmax ausgestrahlt, der auch Verschwörungstheorien propagiert. Inhaltlich war er wie immer trotzig, keinerlei Entschuldigung, keinerlei Übernahme von Verantwortung. Und hat von sich erwähnt, er hätte die härtesten Kämpfe geführt. Er hat seinen Nachfolger Joe Biden nicht erwähnt, hat, wir wissen es ja, er nimmt ja nicht teil an der Amtseinführung, sondern verlässt vorher Washington. Er hat aber ihm der neuen Regierung wenigstens alles Gute und Glück gewünscht. Nochmal auf den 6.1. geschaut. Da hat Donald Trump die Gewalt zwar verurteilt, aber auch keine Verantwortung übernommen. Und wie nochmal mit dem Blick auf die 400.000 Corona-Toten, auch dazu kein Bedauern, kein Hinweis, dass er vielleicht auch daran beteiligt war, dass die Zahlen so hoch gegangen sind. Ansonsten wird darüber berichtet, es gibt Anzeichen, dass er noch, bevor er um 12 Uhr mittags aus dem Amt scheidet morgen, etwa 100 Menschen begnadigen will. Da soll es vor allem um Wirtschaftskriminelle gehen.
Doris Simon aus den USA am Tag vor der Amtseinführung von Joe Biden. Über die Seegrenzen im östlichen Mittelmeer gibt es seit langem Streit, vor allem weil es dort große Gasvorkommen gibt. Vor allem zwischen Griechenland und der Türkei ist der Konflikt schon ein paar Mal fast eskaliert. Heute hat das griechische Parlament darüber beraten, die griechischen Hoheitsgewässer weiter auszudehnen. Verena Schelter hat das verfolgt.
Es war ein besonderer Moment für den griechischen Außenminister Nikos Dendias, als er heute im Parlament ans Rednerpult getreten ist. Es ist eine große Ehre für mich, im Namen der Regierung von Mitsotakis dem Parlament diesen Gesetzentwurf vorzulegen. Es ist, wie Sie alle wissen, die erste Ausweitung unseres Hoheitsgebiets seit 1947. Konkret will Griechenland seine Hoheitsgewässer im Ionischen Meer, also im Westen des Landes, ausdehnen, von 6 auf 12 Seemeilen. Das Recht dazu hat Griechenland. Denn das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen legt fest, dass die Hoheitsgewässer ein Gebiet von maximal 12 Seemeilen umfassen. Bislang hat Griechenland nur ein Gebiet von maximal 6 Meilen beansprucht. Bei einem Land mit mehr als 3000 Inseln hat eine solche Ausdehnung große Auswirkungen. Die Ausweitung umfasst mehr als 13.000 Quadratkilometer. Wenn man berücksichtigt, dass das gesamte Land 135.000 Quadratkilometer groß ist, werden einem die Ausmaße bewusst. Auch wenn Griechenland juristisch Anspruch auf dieses Hoheitsgebiet erheben kann, gibt es an einigen Stellen Überschneidungen mit anderen Staaten. In diesem Fall muss eine bilaterale Einigung her. Bereits im vergangenen Jahr hat Griechenland mit Italien ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Uneins ist man sich aber noch mit Albanien. Deshalb haben sich beide Staaten darauf verständigt, den Fall vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu tragen. Brisant ist die Parlamentsentscheidung aber vor allem deshalb, weil Griechenland sich in dem Gesetzentwurf grundsätzlich das Recht vorbehält, seine Ansprüche auch in der Ägäis, also im östlichen Mittelmeer, geltend zu machen. Wir haben das Recht, unsere Hoheitsgewässer auf 12 Seemeilen auszuweiten. Doch die Türkei droht uns mit Krieg. Sollten wir unsere Hoheitsgewässer auch in der Ägäis auf 12 Meilen ausdehnen? Erklärt Yannis Valinakis. Er ist Mitglied der konservativen Partei Nea Demokratia, war von 2004 bis 2009 stellvertretender Außenminister und hat unter anderem den Vertrag von Lissabon, die Rechtsgrundlage der EU, mit ausgehandelt. Valinakis findet, die Türkei solle endlich internationales Recht anerkennen und dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen beitreten. Doch Ankara sieht sich dadurch benachteiligt, denn sollte Griechenland die 12-Meilen-Regel auch auf die Ägäis anwenden, wären 71% in griechischer Hand statt bislang 21%.
Und wir schauen nach Italien. Da hat Premier Conte am Abend im Senat die Vertrauensfrage gestellt, nachdem im Streit um die Corona-Hilfen die Regierungskoalition geplatzt war. Und er hat die Vertrauensfrage gewonnen. Elisabeth Pongratz.
Mit tumultartigen Szenen endete die Abstimmung im Senat. Unklar war die Zählung zweier Stimmen. Schließlich ließ Senatspräsidentin Casellati sie zu. Damit hatten sich 156 Parlamentarier für den italienischen Ministerpräsidenten ausgesprochen. Für die absolute Mehrheit reichte es nicht. Conte muss sich auf ein fragiles Regieren einstellen. 140 Abgeordnete votierten gegen ihn. Die kleine Partei Italia Viva, die das Regierungsbündnis in der vergangenen Woche hatte platzen lassen, enthielt sich der Stimme. Ihr Chef Matteo Renzi hatte zuvor Conte heftig angegriffen und ihm falsche Konzepte im Kampf gegen die Corona-Pandemie vorgeworfen. Auch der Chef der Oppositionspartei Lega, Matteo Salvini, attackierte die Regierung. Geht nach Hause, ein für allemal, rief er im Senat. Nach den beiden gewonnenen Vertrauensabstimmungen im Parlament kann der italienische Ministerpräsident nun an der Macht bleiben.
Elisabeth Pongratz war das und damit ist es Zeit für den Blick in die Kommentare von morgen, zusammengestellt von Dimitar Broich und gelesen von Franz Lake.
Für die meisten Zeitungen kamen die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse zu spät. Gleichwohl machen sich viele Kommentatoren Gedanken über die weitere Corona-Politik. Dazu schreibt die Rheinzeitung aus Koblenz, die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle geht zurück, die Intensivstationen melden leichten Patientenrückgang. Diese Kurven treffen auf eine Bevölkerung, die den Lockdown nach 11 langen Wochen leid ist. Die Augsburger Allgemeine mahnt, den Lockdown immer wieder um ein paar Wochen zu verlängern, ist keine Strategie. Natürlich ist diese Krise die Zeit der vielen Unwägbarkeiten. Mutation, Impfstoff, der Inzidenzwert. Umso wichtiger ist es, einen Plan zu erarbeiten, der länger hält, aufrichtig und mutig ist. An die Salamitaktik glaubt ohnehin längst niemand mehr. Was die Effizienz im Kampf gegen Corona angeht, wird Deutschland im internationalen Vergleich durchgereicht, beklagt die Frankfurter Rundschau. Es wäre mehr Ehrlichkeit notwendig. Die angestrebte Zahl von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen ist in diesem Winter nicht mehr zu erreichen. Es braucht endlich mehr Erkenntnis, wie die Ansteckungswege verlaufen. Die nächsten Wochen werden düster, befürchtet die Neue Osnabrücker Zeitung. Umso wichtiger sind verlässliche Angaben, wann wirklich ein Ende in Sicht ist. Das würde mehr helfen als Sündenböcke und Rechtfertigungen. Themenwechsel. Viele Kommentatoren blicken zum Ende der Amtszeit von US-Präsident Trump zurück auf die vergangenen 4 Jahre. Dazu lesen wir in der Süddeutschen Zeitung: Wer skizzieren möchte, wie selbst eine gefestigte Demokratie ins Autokratische abdriften und schließlich zerbrechen kann, muss nicht mehr weit in die Geschichte zurückblicken. Trump hat eine perfekte Fallstudie dazu geliefert. Die Zutaten sind dieselben wie immer. Egomanie bis hin zu völliger Skrupellosigkeit und ein Dauerfeuer aus Lügen und Hass. So sieht also das Ende der Amtszeit eines Präsidenten aus, der Amerika angeblich wieder groß machen wollte, beobachtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, auch mit Verweis auf das 2. Amtsenthebungsverfahren wegen der Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger. Der Praktiker der Disruption schreibt Geschichte auf schändlich unrühmliche Art. Er scheidet auf dem Tiefpunkt seines Ansehens. Nein. Dieser Präsident hat Amerika nicht auf imaginierte Höhen geführt, sondern zerstörerische Abgründe eröffnet. Das Land ist zerrissen wie selten zuvor. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle blickt schon auf den neuen Präsidenten. Ins Weiße Haus zieht ein idealistischer alter Mann, der sich allen Ernstes etwas ganz Altmodisches zutraut. Eine moralisch begründete politische Führung. Zusammenhalt statt Zynismus, Patriotismus statt Nationalismus. Biden zeigt, wie das alles gehen kann, schon vor seiner Vereidigung.
Das war zum Abschluss dieser Sendung die Presseschau. Gleich nach den Nachrichten hören Sie bei uns die Sendung Fazit. Da geht es dann unter anderem um freie Künstler, bei denen keine Corona-Hilfen ankommen. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Nacht.